Mit Wirkung, der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mit Wirkung, dem Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Mein Name ist Marina Pfeiffer und ich werde als eine von drei Hosts, namentlich Elena Rinas, Rebecca Bück und Marina Pfeiffer, durch diesen Podcast führen. Auch diese Folge ist ein Projekt der Thüringer Staatskanzlei und dem Campus Radio Jena als technischen Dienstleister. In der ersten Folge haben wir erklärt, was der Bundesrat ist und dazu den amtierenden Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow zu seinen Aufgaben befragt. In dieser Folge soll es nun konkreter um die inhaltliche Arbeit, die Vorbereitung von Entscheidungen und Redebeiträgen Thüringens im Bundesrat gehen. Im Gespräch sind wir dazu mit dem Thüringer Minister für Bundes-, Kultur- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Mit ihm schauen wir heute nicht nur hinter die Kulissen des föderalen Gremiums, sondern auch auf die Kulturpolitik. Dazu wird wieder unser Experte Dr. Sven Leunig in der Rubrik Mitwirkung erklärt, Fachbegriffe erläutern. Nun aber zurück zu Herrn Hoff. Zu Beginn des Interviews haben wir ihn direkt mal gefragt, was der Bundesrat für ihn bedeutet.
Das ist eine doppelte Bedeutung. Sowohl die Institution Bundesrat als auch das Gebäude des Bundesrates. Wenn diejenigen, die schon mal in Berlin in der Leipziger Straße gewesen sind und sich dieses Gebäude des Bundesrates angesehen haben, werden festgestellt haben, wenn man um das ganze Gelände, also am Bundesfinanzministerium, einmal auf die andere Seite läuft, findet man dort nicht nur diese großartige Gropius-Bau-Kunsthalle, sondern man findet dort das Abgeordnetenhaus von Berlin, das heißt den Berliner Landtag. Und ich war 11 Jahre Mitglied dieses Berliner Landtages. Und es gibt eine Tür, die verbindet das Abgeordnetenhaus mit dem Bundesrat. Und ich habe als Abgeordneter mal gestanden und habe mir gedacht, also erstens bin ich natürlich mal heimlich diese Tür durchgegangen und stand dann im Bundesrat rum. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre das, wenn du irgendwann mal Bundesratsmitglied wärst. Und als ich dann also das erste Mal für Thüringen in diesem Bundesrat war, war das schon ein besonderes Gefühl und das ist was ganz Persönliches. Und beim Bundesrat der Institutionen, ich bin überzeugter Föderalist, ich bin überzeugter Landespolitiker und dass es eine Institution gibt, in der die Länder ihre Interessen repräsentieren. Das ist das, was diesen Bundesrat ausmacht und wir kommen ja vielleicht auch noch dazu, was auch die spezielle Kommunikations- und Arbeitsform des Bundesrates ausmacht, weil dort die Parteiinteressen zwar immer präsent sind, aber nie so im Vordergrund stehen und dafür die, sagen wir mal, die Bruder- und Schwesternschaften der gemeinsamen und unterschiedlichen Länderinteressen.
Wir würden uns jetzt gerne Ihre konkrete Arbeit anschauen. Und zwar, Sie sind ja eben, wie Sie auch gesagt haben, in den Ausschüssen des Bundesrats tätig, unter anderem eben auch im Ausschuss für Kulturfragen, in dem Thüringen auch die Federführung innehat. Wie sieht so ein typischer Alltag bei Ihnen aus?
Dazu muss man jetzt wiederum in die Spezifika der Fachthemen einsteigen, denn der Ausschuss heißt zwar Ausschuss für Kulturfragen und ich bin Kulturminister, insofern würde man annehmen, dass ich also das geborene Mitglied dieses Kulturausschusses bin. Das ist aber nicht der Fall. Denn der Kulturausschuss ist eigentlich ein Ausschuss für Kultusfragen, das heißt also für die Fragen von Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und insofern ist der Vorsitzende dieses Ausschusses, der aus Thüringen kommt, nicht ich als Kulturminister, sondern der für Wissenschaft und Forschung zuständige Minister Tiefensee, der diesen Ausschuss leitet. Und es ist auch so, dass in dem überwiegenden Teil der Themen, die in diesem Kulturausschuss besprochen werden, Wissenschaftsthemen und Hochschulthemen behandelt werden. Dann kommen die schulpolitischen Themen und ab und an kommen auch kulturpolitische Fragestellungen hinzu, sodass also wir als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker wirklich extrem selten selber in den Ausschusssitzungen sind, sondern dass das eben die Wissenschafts- und Bildungsressorts sind, die wiederum aber, das muss man auch dazu sagen, in einer Reihe von Bundesländern ja auch über in einem Ressort gebündelt sind. Und deshalb ist die Ausschusssitzung eine, die für uns Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker manchmal relevant ist. Aber der überwiegende Teil der kulturpolitischen Koordinierung der Länder findet außerhalb des Bundesrates statt.
Im Ausschuss für Kulturfragen geht es also nicht ausschließlich um Kultur. Wie wird diese Themenvielfalt denn fachlich vorbereitet? Das können Sie doch unmöglich alleine schaffen, oder?
Ja, nun ist es ja so, das ist ja eine Frage, die auch Bürgerinnen und Bürger sich oft stellen oder die auch in den Medien kritisch diskutiert wird und so weiter. Wie kann es eigentlich sein, dass ich für einen normalen Beruf, den ich mache, eine Berufsausbildung mache, ein spezialisiertes Studium mache, Aber so ein Minister, der kann mal Bauminister sein, dann ist er Kulturminister, dann wird er Landwirtschaftsminister oder sonst irgendwas. Also das ist doch größenwahnsinnig, dass diese Ministerinnen und Minister sich glauben, also in jedem Themengebiet offensichtlich Spezialisten zu sein. Und ich glaube, dass man die Geschichte andersrum erzählen muss. Was ist die Kompetenz, die man als Ministerin und Minister braucht und wo findet die wirklich fachliche Expertise statt? Und ich glaube, dass es als Ministerin und Minister darauf ankommt, ein politisches Themenfeld verdichten zu können zu politischen Entscheidungen. Und darüber hinaus gemeinsam mit der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär ein politisches Ministerium führen zu können. Und führen heißt sowohl leiten als auch inhaltlich, konzeptionell, strategisch zu erspüren. Und das ist eben das, was politische Erfahrung ausmacht. Was sind die Themen, um die es notwendig ist, sich zu kümmern und dort etwas nach vorne zu bringen? Natürlich auch mit einem politischen Hintergrund. Es ist ja gut, dass wir auch unterschiedliche Parteien wie Linke, CDU, FDP und so weiter haben, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aber die fachliche Arbeit wird überwiegend von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und das sind dann die, die eben als Experten, als Kulturwissenschaftler, Ingenieure und so weiter in den unterschiedlichen Ressorts sind. Und insofern findet die fachliche Vorbereitung der Bundesratsausschusssitzungen statt auf der Ebene der für die einzelnen sehr fachspezifischen Themen professionell und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in der Kulturabteilung der Thüringer Staatskanzlei und in Zusammenarbeit mit der Landesvertretung beim Bund. Die Landesvertretung beim Bund ist nicht nur ein Gebäude, sondern es ist quasi sowas wie unsere Thüringer Botschaft.
Verstehe. Und wenn es dann zu dieser Abstimmung kommt, ist dann quasi, Sie beraten sich ja mit Ihren ExpertInnen, aber stimmen Sie sich dann trotzdem nochmal vorher ab?
Also das kommt drauf an. Es gibt Situationen, in denen wir Ausschusssitzungen bei politisch relevanten Tagesordnungspunkten wirklich vorbereiten und dann auch die entsprechenden Drucksachen, wie also diese Abstimmungsunterlagen genannt werden, dann auch durchgehen, um die für Thüringen relevanten Prämissen festzulegen. Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung. Manchmal auch Zustimmung zu einem Punkt, bei dem wir uns gegebenenfalls enthalten würden, aber die Zustimmung zu einem Punkt führt dazu, dass Partner, die an anderen Punkten für uns wichtig sind, eine Mehrheit für ihren Antrag bekommen und im Gegenzug wiederum bei einem Punkt, der uns wichtig ist, unserem Antrag oder unserem Interesse zustimmen. Zu diesem Geben und Nehmen zwischen den Ländern kommen wir nachher auch nochmal, sicherlich, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt aber auch Ausschusssitzungen, bei denen, sagen wir mal, so wenig politisch relevante, also es ist dann eine EU-Verordnung oder ähnliches, die keine besondere Aufregung erzeugt, sondern wo es eher so ein bisschen um die Fortsetzung des Status quo, Business as usual geht. Und da wissen die Kolleginnen und Kollegen aus der Fachabteilung, welche Richtung wir verfolgen und haben dann auch einen eigenen Handlungsspielraum, der auch wichtig ist. Und gleichzeitig, wenn eine Regierung ins Amt kommt, ändert sich nicht immer vollständig die Linie der politischen Richtung. Und würde ich mal sagen, ändert sich nach einem Regierungswechsel in dem Alltag der überwiegenden Themenfelder vielleicht 10-20%. Die sind zum Teil erheblich, aber 80% bleibt eben doch gleich. Und das ist durchaus auch ein Ausdruck der Stabilität unseres politischen Systems.
Sie hatten im November 2020 etwas ganz Interessantes, wie ich finde, zum Thema Entscheidungen gesagt.
Ich sage bewusst, aber unverzichtbar und nicht alternativlos. Das hat einen Grund. Ich kann die Behauptung des politischen Betriebs, dass Entscheidungen alternativlos sind, schon deshalb nicht leiden, weil wir alle, die dies artikulieren, wissen, dass es nicht richtig ist. Es gibt immer eine Alternative. Der Punkt ist nur, die Alternative muss deutlich machen, dass sie die bessere ist.
Was war Ihnen da so wichtig?
Die Rede habe ich ja gehalten, als tausende Menschen in Berlin protestiert haben gegen das Bevölkerungsschutzgesetz, also das, was heute unter Infektionsschutzgesetz allgemein bekannt ist.
Moment, Bevölkerungsschutzgesetz? Das haben wir doch alle im letzten Jahr mehrfach gehört. Aber was ist das eigentlich für ein Gesetz? Zeit für Dr. Leunig.
Mit Wirkung erklärt.
Ja, eigentlich müsste man sagen, die Bevölkerungsschutzgesetze, denn es sind bislang 4 von ihnen vom Bundestag beschlossen worden. Das erste im März 2020, das bislang letzte im April 2021. Der vollständige Name lautet Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und damit dürfte wohl klar sein, worum es hier geht. Um alle bislang getroffenen gesetzlichen Regelungen, die gegen eine ungebremste Ausbreitung des Coronavirus helfen sollen. Im vierten und bislang letzten Änderungsgesetz zum Bevölkerungsschutzgesetz wurden die bekannte Bundesnotbremse beschlossen, die festlegt, bei welcher Corona-Inzidenz welche Maßnahmen von Bund und Ländern ergriffen werden können oder müssen.
Das war wirklich eine aufgeregte Situation. Also Wasserwerfer fuhren durch die Gegend. Am Reichstag gab es erhebliche Schwierigkeiten zwischen Protestierenden und der Polizei. Und es war über Wochen hinweg auch gegen dieses Bevölkerungsschutzgesetz mobilisiert worden. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die bewegt sind durch diese Pandemie, die auch wirklich Angst haben und die einen Artikulationsraum suchen. Und das ist eine Situation, die hat sich jetzt nach anderthalb Jahren nicht verändert, sondern der Bedarf ist eher noch größer geworden. Das Thema Impfpflicht treibt die Menschen um, macht ihnen Angst etc. Und in der Situation ging es mir auch darum, dass die Behauptung innerhalb des Pandemie-Managements, wir würden alternativlos handeln, dass zu sagen, nein, damit machen wir es uns als Politik zu einfach. Es gibt Alternativen. Aber es muss eben auch immer deutlich gemacht werden, wer sagt, es gibt eine Alternative, muss eben auch beweisen, dass die Alternative besser ist als das, was ich kritisiere. Und diese Abwägung, die war mir wichtig, genauso wie der Satz, dass ich darum bitte, dass diejenigen, die protestieren und ihr Recht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen, das auch in einer Weise machen, indem sie deutlich machen, wir sind unglücklich, wir sind unzufrieden, wir sind wütend. Aber wir machen uns nicht gemein mit denen, die die parlamentarische Demokratie in unserem Land in Frage stellen, die gegen Minderheiten hetzen etc. Und das alles habe ich in der Rede damals versucht auszudrücken.
Vielleicht jetzt auch noch gleich zu Ihren Redebeiträgen grundsätzlich. Wenn man Expertinnen im Bundesrat fragt, sagen diese, dass sie oftmals ihre Redebeiträge auch gern mal während der Sitzungen anpassen oder eben auch Protokollnotizen erstellen. Stimmt das denn?
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig geht es mir darum, dass der Bundesrat doch auch schon eine Institution ist, in der wir uns als föderale Akteure verständigen. Und das muss nicht langweilig sein. Da geht es um Herzblut. Da reden in Klimadebatten diejenigen, die über Offshore-Windräder an der Nordsee sprechen, mit denjenigen, durch die die Stromtrassen fließen, wie in Thüringen, oder bei denen Biogasanlagen wie in Bayern relevant sind. So, und das ist etwas, was unglaublich spannend ist. Und da wird zum Teil auch wirklich emotional geredet. Und ich finde, dass wir in so einer also wir reden auf der einen Seite permanent, und es wird permanent, wird irgendwas formuliert, aber das wirkliche Gespräch oder die Rede, die ans Herz geht, die mitnimmt, wo jemand sagt, Wahnsinn, das hat mich begeistert. Das fehlt in unserer Demokratie und ich glaube, dass das wichtig ist und deshalb ist es mir wichtig, diesen Bundesrat auch als eine Institution zu nutzen, wo man auch Menschen direkt adressiert und sagt, das ist meine Meinung. Und ich habe zu dieser Rede, aus der Sie zitiert haben, habe ich hunderte Rückmeldungen bekommen gehabt. Und das heißt, es wird durchaus wahrgenommen, was dort passiert. Und wir als politische Akteure müssen uns verständlich machen. Und das machen wir nicht mit Floskeln, das machen wir in einer Weise, indem wir versuchen, den Kern dessen, was Menschen im Herzen bewegt, in Worte zu kleiden. Und das ist das Privileg, dass wir das dürfen. Und dafür ist ein Bundesrat auch da.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Darauf werden wir aber noch später kommen, auf die Art und Weise, wie Sie Ihre Redebeiträge vielleicht dann auch vorbereiten. Dieses Abwägen und Lösungen finden im politischen Betrieb ist ja grundsätzlich diese Herausforderung schlechthin. Und was bei Ihren Reden besonders auffällt, ist eben, dass Ihnen dieses Finden von Kompromissen eben als Königsdisziplin besonders wichtig ist. Und ich hätte jetzt noch einen Redeausschnitt.
Der gesellschaftliche und politische Kompromiss ist ja unverzichtbar für unser demokratisches Gemeinwesen, unvereinbar oder scheinbar unvereinbare Gegensätze zusammenzubringen und nicht indem die Gegensätze quasi am Ende überhaupt nicht mehr da sind, sondern dass in der Akzeptanz der unterschiedlichen Sichtweise auf ein Themenfeld man trotzdem zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen kommt. Das ist für unser demokratisches Gemeinwesen unverzichtbar.
Bei welchen Themen sind Ihnen eben diese gefundenen Kompromisse besonders in Erinnerung geblieben?
Ich mache mal noch eine Vorbemerkung. Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, in der es wirklich auch weil es viele Vorurteile gegenüber dem politischen Betrieb gibt und weil wir oft in unseren eigenen Filterblasen sind, weil wir auch gerade in sozialen Netzwerken immer expertischer werden und das Gefühl haben, dass mein eigenes Interesse ist, das allgemeine Interesse aller anderen sind nichts wichtig. Dass auch der Kompromiss als ein Instrument, der zur Stabilität beiträgt, an Wert verliert. Und gleichzeitig sage ich, wir machen jeden Tag einen Kompromiss. Wenn ich mit meiner Partnerin ins Kino gehe, ist die Entscheidung, über welchen Film wir uns am Ende anschauen, ist ein Kompromiss. Meine drei Söhne machen permanent Kompromisse. Also in einer Form, in der ich manchmal das Gefühl habe, ich muss Blauhelmtruppen in dieses Kinderzimmer schicken. Aber sie schaffen am Ende, Kompromisse herzustellen. Und wir machen das an jedem Moment. Im Zweifel machen wir einen Kompromiss. Wenn ich feststelle, ich will was kaufen, das ist zu teuer, dann kaufe ich halt die günstigere Variante und mache einen Kompromiss mit mir selbst. Warum darf das in der Politik nicht sein? Warum muss es in der Politik so oft um alles oder nichts gehen? Und beim Föderalismus und dem Interessenausgleich des Bundesrates ist das Schöne, dass das dort permanent passiert. Und wenn Sie mich fragen, wo mir das besonders in Erinnerung ist, das gibt es in jeder Bundesratssitzung. Also ich kann gar kein Einzelbeispiel, sondern man kann eigentlich jede Tagesordnung des Bundesrates durchgehen, in der das als Instrument eine Rolle spielt. Und da kommt ja noch was hinzu. Ich habe jetzt deutlich gemacht, dass also diese unterschiedlichen Länder, die wir in unserer Bundesrepublik sind, das heißt also, wir im Thüringer Wald haben möglicherweise ein gemeinsames Interesse mit dem Westerwald und dem Bayerischen Wald, wenn es um die Frage geht, wie man zum Beispiel eine Ökoprämie für den Waldumbau schafft. Das ist jetzt für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nicht ganz so relevant. Diese 16 Länder sind alle Koalitionsregierungen. Es gibt kein Land in der Bundesrepublik derzeit, wo eine Partei allein regiert. Mehr als die Hälfte der Länder wird von drei Parteienregierungen geprägt. Das heißt, die müssen sich auch permanent vor jeder Bundesratssitzung zu allen Tagesordnungspunkten und jeder Ziffer in jedem einzelnen Tagesordnungspunkt müssen die sich in den drei Koalitionspartnern mit den unterschiedlichen Ressorts einigen. Das ist also man kann sagen, das ist ein Wahnsinn, was das für eine Bürokratie ist. Oder man kann sagen, unglaublich, wie viele Menschen Verantwortung tragen für die Gestaltung unseres Gemeinwesens. Und das ist etwas, da können wir uns hinstellen und sagen, unglaublich, dass es das gibt und wie wunderbar und notwendig, dass wir uns das erhalten.
Würden Sie trotzdem sagen, dass es dann jedes Mal wieder harte Verhandlungen?
Naja, sagen wir mal so, es gibt die komplizierten Sitzungen, das sind zum Beispiel in der Regel die Themen, wo es um die richtig finanzrelevanten Sachverhalte geht. Wir sind im Bundesrat 5, mit Berlin 6 Länder und haben sozusagen einen Anteil von 5 oder 6 zu 16. Im Deutschen Bundestag sind die ostdeutschen Abgeordneten eine Gruppe von überschaubar x zu 709. Das heißt, unser Einfluss im Bundesrat ist höher als im Deutschen Bundestag, aber wir haben keine Sperrminorität. Das heißt, wir kriegen nur durch einen Kompromiss, durch das Heranziehen von anderen Akteuren, mit denen wir eine Mehrheit erzeugen, eine Entscheidung hin, die weniger schlecht ist.
Sperrminorität? Da fragen wir doch besser mal bei Dr. Sven Leunig nach.
Mit Wirkung erklärt.
Als Sperrminorität bezeichnet man die Möglichkeit einer Minderheit, bei Abstimmungen einen bestimmten Beschluss zu verhindern, wenn eine sogenannte qualifizierte Mehrheit verlangt wird. Im Normalfall entscheidet ja die Mehrheit. Es gibt aber Situationen, in denen, wie zum Beispiel bei der Änderung des Grundgesetzes, eine größere Mehrheit verlangt wird, wie zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit. In einer solchen Situation hat die Minderheit die Möglichkeit, den Beschluss zu verhindern. Dies trifft in der genannten Situation auch auf den Bundesrat zu, denn auch in ihm muss eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen, wenn das Grundgesetz geändert werden soll.
Das klingt sehr strategisch, sicherlich auch spannend im Hinblick auf die Gestaltung von Redebeiträgen. Apropos Redebeiträge, wir haben Herrn Hoff gefragt, welche Reden für ihn besonders waren.
Also erstens, es gibt Reden, die mir wichtig sind, vielleicht sagen wir es mal so. Ja. Also gute Reden, schlechte Reden, das ist glaube ich nicht der Punkt. Die Rede zum Bevölkerungsschutzgesetz, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das war die Rede, bei der glaube ich, die am wenigsten vorbereitet war und die aber vielleicht dadurch auch am authentischsten war und in der man gemerkt hat, dass mich das Thema wirklich mitnimmt. Und insofern würde ich sagen, das ist schon die, die mir mit am wichtigsten war. Wenn mir nur die Hälfte unserer Bilder ins Internet stellen würden und dafür das direkte Gespräch suchen würden, das erklären, was wir machen und zwar auch in den Streit gehen, Das ist mir wichtig. Ich finde Streit unglaublich wichtig. Im Streit kann man Dinge klären. Es geht darum, wie kulturvoll wir streiten. Aber der Streit ist wichtig. Nur im Streit werden Positionen klar.
Um eben diese Bewegung, von der Sie gerade gesprochen haben, voranzutreiben, ist es ja auch wichtig, sich gut vorzubereiten. Ich meine, wenn man sich Ihre Redebeiträge anschaut, fällt einem auch auf, dass Sie wirklich sehr authentisch wirken und sehr engagiert. Wie bereiten Sie sich denn persönlich auf Ihre Reden vor, wenn sie denn geplant sind?
Grundsätzlich sollte man nur zu den Themen reden, zu denen man auch was zu sagen hat. Manchmal hält man auch eine Pflichtrede, weil es einfach wichtig ist, das Thüringer Interesse nochmal deutlich zu machen. Manchmal hält man auch die Rede für eine Kollegin oder einen Kollegen, die jetzt nicht sich auf den Weg machen würden von Erfurt nach Berlin, um 3 Minuten eine Rede im Bundesrat zu halten. Das sind dann die Reden, die vielleicht nicht besonders in Erinnerung bleiben. Aber grundsätzlich gilt auch hier, es ist so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich Zuarbeiten liefern, auch auf Aspekte hinweisen, die man politisch möglicherweise jetzt gar nicht sofort vor Augen hat. Und dann muss man sich überlegen, habe ich eine Botschaft? Also es ist so, dass manchmal, dass beispielsweise eine Rede für den Innenminister, die Umweltministerin, wenn die eben an der Sitzung nicht teilnehmen können, dann gebe ich die zu Protokoll. Aber es gibt auch Situationen, wo ich eben feststelle, dass es gut ist, dass wir das Thema ansprechen, aber es muss nicht zwingend eine Rede im Bundesrat sein. Und dann geben wir die Rede zu Protokoll und das ist dann eine sogenannte Protokollerklärung. Und ich denke, dass das auch ein richtiges Verfahren ist. Sie müssen sich einfach vorstellen, zum Teil hat der Bundesrat 80, 85, 90 Tagesordnungspunkte. Davon sind vielleicht 10 die dann auch in den Nachrichten berichtet werden. Und das sind dann manchmal so Sachen, du hast auf der einen Seite das Infektionsschutzgesetz, dann hast du noch das Gesetz beispielsweise oder die gesetzlichen Regelungen, die antisemitische Hassrede strafverschärfen. Und dann stellt der Bundesrat fest, dass die Regelungen verlängert werden für den Umtausch des Führerscheins vom Papierführerschein in die Plastikkarte. Und alle 3 Nachrichten laufen in unterschiedlichen Formaten auf unterschiedlichen Sendern und sind aber Bundesratsthemen. So, und das zeigt auch vieles von dem, was Bürgerinnen und Bürger im Alltag hochrelevant finden, ist Gegenstand des Bundesrates.
Herr Hoff steht also in seiner Funktion für die fachliche Ebene und wird von ExpertInnen gut vorbereitet. Aber welche Rolle spielt der Ministerpräsident dabei? Hat er da auch ein Wort mitzureden?
Also mit dem Ministerpräsidenten stimme ich mich schon deshalb ab, weil ich der Chef seiner Staatskanzlei bin. Ja. Und wir haben eine gute Arbeitsteilung. Und die Arbeitsteilung heißt, dass er Ziele formuliert und ich das Glück habe, diese Ziele umsetzen zu dürfen und er mir aber in diesem Prozess der Umsetzung einen großen Handlungsspielraum gibt. Also er gehört zu den Führungskräften, die frei von jedem Misstrauen darauf setzen, dass sie mit einem Team arbeiten, das mit einem eigenen Gestaltungsspielraum und Kreativität ausgestattet diese Ziele umsetzt. Und das ist wirklich ein schönes Arbeiten. Und ich würde vielen Beschäftigten so eine Führungskraft wünschen, weil die eben auch die Möglichkeit gibt, auch einen Fehler zu machen und im Prozess des Fehlermachens die Korrektur vorzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, dass man dafür eins aufs Dach kriegt. Und das ist auch wichtig.
Sie sind ja nicht nur Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, sondern eben auch für Kultur. Demnach hat Kultur ja auch einen ganz besonderen Stellenwert bei Ihnen. Sie hatten in diesem Zusammenhang mit der pandemischen Situation der Kulturschaffenden von Ihrem gebrochenen Kulturherz gesprochen. Was meinen Sie damit?
Naja, Mecklenburg-Vorpommern hat beispielsweise jetzt erst gestern, also am 25. Januar 2022, die Entscheidung getroffen, wochenlang oder fast monatelang geschlossene Kultureinrichtungen wieder zu öffnen. Da haben wir in Thüringen andere Entscheidungen getroffen gehabt. Also wir haben in einer engen Abstimmung mit den Theatern, aber auch anderen Kulturinstitutionen diese Schließung so nicht vorgenommen, wie das Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat. Aber wir haben in der Pandemie eben wochenlang Kultureinrichtungen geschlossen gehalten, Clubs können nicht öffnen. Und für jemanden, der für Kultur in einem weiten Begriff zuständig ist, und das ist nicht nur die Hochkultur, also nicht nur Theater und Museen, Kunstgalerien für die Silberrücken, sondern es geht um die ganze Soziokulturszene, die Clubszene etc. Wenn das nicht stattfindet, dann bricht dir das als für Kulturverantwortlicher das Herz. Und wir, die im Kulturbereich tätig sind, wissen, glaube ich, dass wir mit den Institutionen der Kultur, mit den Kulturveranstaltungen eben auch etwas dazu beitragen, was Kreativität, Geselligkeit, Kommunikation, Humanität insgesamt bedeutet. Und ich finde, dass es jetzt erstens an der Zeit ist, dass die Pandemie zu Ende kommt, dass dieser verdammte Virus sich sozusagen erschöpft und dass wir dann, finde ich, uns hinreichend lange auf goldene 20er Jahre vorbereitet haben. Und da wird die Kultur hoffentlich einen großen Anteil dran haben, an diesen goldenen 20er Jahren.
Im Bundesrat gab es ja eben auch das Votum Thüringens für das Rettungs- und Zukunftspaket Neustadt Kultur, mit dem in Höhe von 20 Millionen Euro, also mit den Hilfen für den Neustart des kulturellen Lebens nach Corona.
Ich muss Sie nur korrigieren, das ist ein kleiner Fehler, der häufig passiert. Wir reden im Bundesrat häufiger über Milliarden als über Millionen. Und insofern muss man sich immer genau angucken, über welche Umfänge wir sprechen. Und wenn man alle Hilfen aller Länder für die Kultur und des Bundes zusammennimmt, dann sind wir im Milliardenbereich.
Wahnsinn. Dankeschön für die Berichtigung.
Nee, aber das, also Sie, hier sind Sie richtig, aber man muss es einfach immer nur wissen, dass wenn wir das wirklich alles mal zusammennehmen, wenn allein ein kleines Land wie Thüringen für ein Künstlerstipendienprogramm 1 Million einsetzt, dann haben Sie eine Vorstellung, was ein finanzstarkes Land wie Bayern und ein bevölkerungsreiches Land wie Nordrhein-Westfalen in der gleichen Situation macht. Und das ist wichtig im Blick zu haben.
Sie haben sich ja dafür eingesetzt. Wieso?
Naja, Kultur lebt davon, dass Menschen Kultureinrichtungen besuchen und dort Eintritt zahlen. Und wenn wir wollen, dass diese Institutionen weiter bestehen, die Pandemie überstehen können, dann müssen wir Geld zur Verfügung stellen, Verlustausgleich. Und wir müssen gleichzeitig auch Perspektiven schaffen, und das wird lange dauern. Diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die sich entschieden haben zu sagen, ich weiß, dass ich einen wahnsinnig geringen Lebensstandard haben werde, dass meine Rente nicht besonders gut sein wird, aber das ist mein Leben, ich will genau das machen. Die sind in der Pandemie an die Grenze gekommen und mussten aufgeben. Ich kann das aus meinem eigenen Familienkreis sagen, meine Schwester, die ein barockes Musikinstrument spielt, die auf Bach und alte Musik spezialisiert war, die kann als freischaffende Künstlerin in dieser Situation nicht tätig sein. Das heißt, auch für sie war es notwendig, ALG 1, ALG 2 zu beantragen etc. Für diesen Leben, also für diese Menschen ist ein Lebenstraum kaputt gegangen.
Denken Sie demnach, dass es möglich ist, die Position von Kultur und Kunst über den Bundesrat zu stärken? Vielleicht auch Stichwort Kultur als Staatsziel im Grundgesetz?
Ich glaube, dass wir die Rolle der Kultur stärken, ja, auch über den Bundesrat. Aber wir haben ja, und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir hier immer über den Bundesrat sprechen, die Länder koordinieren sich ja neben dem Bundesrat noch in sogenannten Fachministerinnen und Fachministerkonferenzen.
Stopp. Fachministerkonferenzen? Noch ein Gremium? Herr Dr. Leunig, bitte erklären Sie.
Mit Wirkung erklärt.
Wie es die Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin bei den im Rahmen der Corona-Pandemie zu einer gewissen Bekanntheit gelangten Ministerpräsidentenkonferenzen getan haben, treffen sich auch die Fachminister der 16 Länder, also etwa die Umwelt- oder Innenminister, in einem bestimmten Turnus. Bei diesen Konferenzen hat immer jährlich wechselnd ein Fachminister den Vorsitz. Zurzeit hat etwa die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. Die Beschlüsse, die auf den Konferenzen gefasst werden, sind nicht bindend, haben aber einen empfehlenden Charakter. Zum Teil werden auf den Konferenzen inoffiziell auch die Interessen der Länder hinsichtlich Gesetzen diskutiert, die von der Bundesregierung oder vom Bundestag in den Bundesrat eingebracht werden. Die Hauptaufgabe der Fachministerkonferenzen ist es, zum einen die Interessen der Länder gegenüber dem Bund zusammenzufassen, zum anderen bestimmte Landesgesetze gemeinsam vorzubereiten und sogenannte Mustergesetzentwürfe zu beschließen.
So haben wir auch unter dem Dach der Kultusministerkonferenz, über die wir vorhin schon gesprochen haben, eine Kulturministerin- und Ministerkonferenz gegründet. Und die ist ganz bewusst gegründet worden, um die Interessen der Länder in der Kultur gegenüber der Bundesregierung stark zu machen. Und das ist uns gut gelungen. Und das heißt, dieses Instrument ist, glaube ich, in der strukturellen Kulturpolitik wichtiger als der Bundesrat. Aber der Bundesrat entscheidet über finanzrelevante Themenfelder. Und insofern ist es am Ende so, eine Idee wird materielle Gewalt, wenn sie die Kassen ergreift, sage ich jetzt mal in einer Paraphrasierung von Marx. Und insofern ist das ja auch eh das Hauptthema der Kultur.
Ein Beispiel aus der Praxis ist die Neuregelung des Urheberrechts. Das könnte ja eben auch Auswirkungen auf die Universität und auf Studierende haben. Ziel des Ganzen ist ja aber eine angemessenere Vergütung für KünstlerInnen. Können Sie uns das vielleicht mal erklären?
Naja, wir haben verschiedene Themen, wo das Urheberrecht große Interessenkonflikte hervorruft, übrigens auch in diesem Kulturausschuss des Bundesrates. Also mal ein kleines Beispiel, jetzt nicht die 2016er Novelle, auf die Sie vielleicht ein Stück weit anspielen, sondern es gibt ein anderes Thema. Wir als Länder sind zuständig für die Bibliotheken, die wissenschaftlichen Bibliotheken, genauso wie die Stadtteilbibliotheken, Stadtbibliotheken, also die Bibliotheken, die wir gemeinhin als die Wohnzimmer unserer Städte verstehen. Jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir beispielsweise mit E-Books um? Welche Vergütung müssen die Bibliotheken zahlen an die Verlage für diese E-Books? Jetzt um Verwertungsrechte. Und da wollen wir natürlich möglichst gute Pakete die Verlage zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sagen die Verlage und die Autorinnen und Autoren, sie wollen eine faire Vergütung. Was fair heißt, auf der einen wie auf der anderen Seite, ist natürlich hoch umstritten. Und das andere Thema ist natürlich auch, wie sehen Verwertungsrechte und deren Vergütung aus, die unmittelbar bei Autorinnen und Autoren und Künstlerinnen und Künstlern ankommen. Und da habe ich beispielsweise bei der Novelle 2016, die weitgehend unkritisch durch den Bundesrat gegangen ist, habe ich aber kritisiert, dass aus meiner Sicht eine Reihe von Verwertungsfragen noch ungelöst geblieben sind und die eigentlich im Sinne der Künstlerinnen und Künstler, der Urheber, vergütet werden müssen. Und deshalb sind wir beispielsweise in der Kulturministerin und Kulturministerkonferenz genau in diesem Thema dran.
Wir haben jetzt viel über Gesetze, Zustimmungen, Ausschussarbeit und Hintergründe erfahren. Hört man sich die Reden des Ministers an, fällt auf, dass es ihm auch immer um die Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost- und Westdeutschland geht und um diesen Prozess zu befördern. Wir hören mal rein.
Wir können, wenn wir die Steuerkraft, die Finanzkraft farblich abbilden würden, die früheren Grenzen der ehemaligen DDR und der früheren Bundesrepublik vor dem Beitritt farblich immer noch abbilden.
Zusammenwachsen ist ja auch das Motto der Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Wie sehr sind in Ost- und Westdeutschland zusammengewachsen? Wir haben uns dazu in Jena umgehört.
Sind Ost- und Westdeutschland seit der Wiedervereinigung wieder eins?
In vielen Bereichen ja, in einigen Bereichen noch nicht. Aber wenn es heißt zusammenwachsen, heißt das ja nicht nur zusammenwachsen im Sinne von zusammengehen, sondern auch gemeinsam sich auf den Weg machen und groß werden.
In einem staatlichen Sinne natürlich, also in einem institutionellen Sinne. Aber Gesellschaft ist natürlich komplex und ich glaube, es gibt verschiedene Unterschiede. Es gibt ja auch einen Nord-Süd-Unterschied in Deutschland. Und so ist das natürlich nicht der Fall. Also wir werden niemals eine homogene Gesellschaft haben und das ist auch ganz gut so.
Ich denke mal, es gibt immer noch sehr starke Unterschiede. Also auch in den Köpfen, auch wenn man es eigentlich im Alltag kaum mitbekommt, aber immer wieder mal vereinzelt merkt man, dass dann doch noch Trennungen existieren. Besonders Gehalt ist immer das, was so als allererstes einem im Kopf schießt. Aber auch die interessanten Arbeitsplätze. Viele wandern zuerst im Westen aus, viele Firmen auch. Dass halt im Osten weniger los ist als im Westen.
Wenn Sie es auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen müssten, wie sehr sind Ost und West zusammengewachsen?
Ganz so doll kann ich mich nicht einordnen. Ich würde sagen zwischen 6 und 8.
Ich würde sagen, ja, so 6 bis 7.
7 hätte ich auch gesagt, ja. Also es ist schon vieles zusammengewachsen. Aber zum Beispiel auch Förderungen vom Bund zum Beispiel fließen viel mehr in den Westen als in den Osten. Konzerte zum Beispiel von großen Bands sind öfter im Westen als im Osten. Also es gibt noch ein paar Sachen. Es ist aber mehr los oder mehr Geld fließt dorthin, mehr Interesse, mehr Augenmerk fließt im Westen, ja.
Gibt es noch Spielraum? Können Ost und West noch mehr zusammenwachsen?
Ich sehe immer Spielraum und es kann auf jeden Fall besser werden und es sollte auch besser werden, indem man miteinander spricht, indem man Menschen beteiligt an Prozessen, an vielleicht auch mehr Entscheidungen. Oder auf jeden Fall auch, indem man immer aufklärt über viele Themen, sagt, warum, wieso, weshalb, die Zusammenhänge klar macht, aber auch Perspektiven aufzeigt. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn bestimmte Entscheidungen so und so gefällt werden?
Ich glaube, da ist ein großer Stellenwert wahrscheinlich auch die Politik, die da auch mit unterstützen muss, dass man da irgendwo eine Gleichheit schafft und dass eben ja, Ost und West auch gleichermaßen gefördert werden.
Man könnte vor allem die Löhne angleichen, man könnte den Ostbeauftragten mehr Gelder geben, dass er mehr machen kann, solche Sachen. Also vor allem muss spürbar werden, dass Gesamtdeutschland in Ostdeutschland auch präsent ist und wirkt, weiterhin wirkt. Es gab zwar den Soli und es hat am Anfang sehr viel bewirkt, aber mittlerweile glaube ich, dass das ein bisschen ausgelaufen ist. betroffen ist und man nicht mehr wirklich wahrnimmt, dass sozusagen ein Interesse vorhanden ist, in Ostdeutschland in eine Position zu bringen, in der es aufholt.
Das ist jetzt der Moment, wo wir in die zweite Stunde dieses Podcasts eintreten, um uns mal richtig Zeit zu nehmen, diese Frage zu erörtern. Das finde ich großartig. Ja.
Erstaunt Sie das? Oder?
Nein, das erstaunt mich nicht aus mehrfacher Hinsicht. Das eine ist, ich bin ja in Ostberlin aufgewachsen und insofern habe ich mit 13, 14, ich war 13, als die Mauer aufging und 14, als wir quasi im Jahr 1990 mal uns so richtig Zeit genommen haben, West-Berlin zu erkunden, und habe dann bundesweit in einem Jugendverband Politik gemacht, und vieles von dem, was dort jetzt in den Beiträgen dargestellt wurde, habe ich durchaus wahrgenommen. Aber wir merken auch, wir geben einmal im Jahr eine Bevölkerungsbefragung, den sogenannten Thüringen-Monitor. Das ist wie so eine Tiefenbohrung in die politische und gesellschaftliche Stimmung hier im Freistaat. Und wir stellen fest, dass ein relevanter Teil, fast zwei Drittel der Thüringerinnen und Thüringer, positiv in die Zukunft schauen, auf die eigene finanzielle und wirtschaftliche Situation. Aber mehr als die Hälfte der Thüringerinnen und Thüringer ist überzeugt davon, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht und dass zwischen Ost und West weiterhin Unterschiede bestehen, weil die Lebensleistung der Ostdeutschen geringer wertgeschätzt wird als die der Westdeutschen. Das heißt, eine Generation, nämlich die, die quasi The Survivor, die fast 30 Jahre, also die 1990 in meinem Alter waren, meine Elterngeneration, und die, deren berufliche Situation komplett umgebrochen wurde, wo Kombinatsdirektorinnen und Direktoren sich auf kleine Stellen bewerben mussten, um überhaupt eine Anschlusstätigkeit zu finden, wo der Verlust der vor Arbeitslosigkeit dazu führte, dass gewerkschaftliche Organisierung überhaupt nicht stattgefunden hat, weil das eher als eine Gefahr gesehen wurde, merkt man, dass sich hier inzwischen was verändert hat. Es hat auch Traumata gegeben, Verletzungen. Und das alles stellt überhaupt nicht in Frage, dass es Freiheit gibt, Reisefreiheit, dass es politische Freiheit gibt. Aber Menschen sind in der Lage, in sich selbst widersprüchliche Gefühle nebeneinander tragen zu können. Dankbarkeit für diese Freiheit, die man auch als selbstverständlich inzwischen anerkennt, und trotzdem das Gefühl von Benachteiligung. Wir diskutieren ganz oft, aber ihr müsst doch sehen, dass... Nein, Menschen können unzufrieden und gleichzeitig dankbar sein. Und damit umzugehen und das tatsächlich zu verstehen, das soll in dem Begriff zusammenwachsen, aber eben auch zusammen besser werden, wachsen, sich ausdrücken. Und ich finde das ein sehr kluges Motto, das der Ministerpräsident dort entschieden hat. Und das führt, so wie wir das jetzt auch tun, im Gespräch dazu, sich darüber zu verständigen, was ist damit eigentlich gemeint, worum geht es genau. Weil es geht ja auch nicht um das Wachstumsimperativ, das ja durchaus auch aus ökologischen Gründen kritisiert wird, sondern es geht darum, dass wir uns in einem Prozess befinden. Und Geschichte ist keine Einbahnstraße, Geschichte ist nicht abgeschlossen, Geschichte ist das, was wir selbst machen. Aber das, was wir heute tun, tun wir auch mit den Erfahrungen der Vergangenheit. Und das alles ist Teil dieses Zusammenwachsen-Prozesses. Das zu erinnern und darüber zu reden, dass eben die DDR-Geschichte nicht nur eine Diktaturgeschichte ist, sondern auch eine widerständige Geschichte. Und was das für einen Mut gekostet hat. Also eins meiner Lieblingsthemen. Wer sich im September 1989 vor die Nikolaikirche in Leipzig stellt, der weiß nicht, dass zwei Monate später die Mauer aufgemacht werden wird. Der kann erstmal nur davon ausgehen, dass er das macht, kann sich vorher von seinen Eltern und seinen Freunden verabschieden, weil er damit rechnen muss, dass er oder sie im Gefängnis landen wird und lange nicht mehr rauskommen wird. Und das ist der Mut der Oppositionellen, die nicht in die Zukunft gucken können, ob das, was sie tun, Erfolg haben wird. Und an all das zu erinnern, an diese Empowerment und diese Ermächtigung zu erinnern, das ist eben auch unsere Geschichte. Und das ist die Geschichte, die wir auch erzählen müssen. Das gehört auch zu unserem Zusammenwachsen dazu.
Im Hinblick eben auch auf das Motto und grundsätzlich auf Ihre Rede in Bezug auf die Föderalismuskommission, insbesondere auch auf den Sitz der Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte in Frankfurt. Dort hatten Sie Kritik geäußert. Gab es nach Ihrer Rede dann nochmal einen Diskurs?
Also man muss den Hintergrund, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal klarer machen. Also es gibt eine neue Bundesstiftung für Demokratieorte. Das ist wichtig. Und natürlich haben wir eine Vielzahl von Demokratieorten. Die Frankfurter Paulskirche, die also an das Paulskirchenparlament 1848 erinnert, ist genau so ein Ort wie das Hambacher Schloss wie wir aus Thüringen immer sagen, wo die quasi das Wartburgfest nachgefeiert haben, weil vorher 1817 hat das Wartburgfest stattgefunden als demokratische Selbstverständigung. Aber das ist natürlich der Thüringer Blick. Aber gleichzeitig gibt es die Nikolaikirche in Leipzig und es gibt die Gethsemane-Kirche in Berlin und es gibt viele weitere Demokratieorte. Und es gab die Festlegung zwischen den Ländern und dem Bund, dass neu eingerichtete bundesweite Institutionen, weil wir eine absolute Schieflage haben, nämlich die Mehrheit der Bundesinstitutionen sitzt in den westdeutschen Ländern und nicht in den ostdeutschen Ländern, müssen neue Einrichtungen in Ostdeutschland angesiedelt werden. Und Frankfurt ist eben nicht Frankfurt-Oder, sondern Frankfurt am Main. Und das hat uns geärgert. Und das hat uns auch deshalb geärgert, weil wir der Auffassung sind, dass das auch ein Zeichen ist, dass die Demokratiegeschichte als ostdeutsche Demokratiegeschichte noch nicht ausreichend präsent ist.
Denken Sie abschließend, dass es eine Aufgabe des Bundesrates ist, eben diesen Prozess des Zusammenwachsens weiter zu befördern?
Er tut das, weil er ist der Ort, in dem sich Ost und West jedes Mal, wenn der Bundesrat zusammentritt, neu artikuliert. Und, glaube ich, noch stärker artikuliert, als das beispielsweise im Deutschen Bundestag der Fall ist, weil dort die Länder zur Sprache kommen. Und das ist spannend und das zeigt, wo uns Dinge noch trennen. Und das zeigt aber auch, wo uns Dinge verbinden. Wir sind ein föderales Staatsgebiet, in dem wir häufig dazu neigen, zuerst nach dem Bund zu rufen und zu sagen, der soll das mal finanzieren. Aber ich glaube, dass wir vieles sehr gut selbst können. Und in den 16 Ländern gibt es eine Vielzahl von Regionen, Vogtland und so weiter. Und all das macht unsere Bundesrepublik so spannend und all das macht unsere Identitäten aus. Und die Identitäten drücken sich aus. Manchmal ganz offen und manchmal versteckt. Und deshalb ist der Bundesrat ein Springquell dieser Erfahrung und auch ein Ort, den ich deshalb so schätze.
Damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Fazit: Im Bundesrat lässt sich also eine ganze Menge bewirken und die Entscheidungen haben mehr mit unserem alltäglichen Leben zu tun, als wir glauben. In der nächsten Folge werden wir vor Ort sein, im Bundesrat in Berlin, und dazu verschiedene MitarbeiterInnen außerhalb des Plenums kennenlernen und zeigen, auf welche vermeintlichen Kleinigkeiten es auch ankommt. Bleiben Sie gespannt. Bis dann.
Mitwirkung. Der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.